Ja, grüß euch und ein herzliches Willkommen bei MC Lido, dem Podcast, bei dem es darum geht, leichter durchs Leben zu hüpfen, indem wir ein bisschen was von unserem schweren Gepäck loswerden. Hallo meine Lieben, heute zu unserer 51. Folge von dem Podcast MC Lido. Heute geht es um den Seelentraum oder Seelenraum, den die Tanja Richter erschaffen hat. Und zwar spreche ich mit ihr über die Welt des Schamanismus. Und wir unterhalten uns über das Gefühl, dass alles eins ist, wie der Energieerhaltungssatz das Tor zur geistigen Welt für die Tanja geöffnet hat und was generell die Tanja so macht in ihrer Arbeit tagtäglich, wie sie überhaupt zu der Seelenarbeit gekommen ist, wie sie es nennt, oder Seelenrückholung. Und wir sprechen über die Abspaltung von Seelenanteilen. Und das ist nämlich die Gabe, die jeder lernen kann, wenn man sich nur öffnet dafür. Wir sprechen auch über die Begriffserklärung überhaupt im Schamanismus und die Naturverbundenheit und wie man eine Trommel oder Rassel bauen kann, erfahren wir halt von der Tanja. Und wir sprechen auch über das großartige Thema der Selbstliebe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, herzlich willkommen, liebe Tanja, bei uns auf der Podcast-Couch, heute per virtueller Podcast-Couch. Genau, ich habe heute einen ganz besonderen Podcast-Gast bei mir und ich bin wirklich schon sehr nervös tatsächlich, die Folge aufzunehmen. Es geht heute um den Seelentraum im Schamanismus. Wir sprechen heute über den Schamanismus. Ich habe die Tanja Richter heute zu Gast bei mir und ich starte einfach mal kurz mit einer Vorstellung, wer die Tanja ist, mit wem wir heute das Vergnügen haben. Meine Interviewgästin heute ist nämlich die Tanja Richter und wir sprechen tatsächlich heute zum ersten Mal miteinander und sie wird uns heute ein bisschen mitnehmen in die Welt des Schamanismus, worauf ich mich persönlich schon unfassbar freue. Auf der Tanja ihrer Website beschreibst du ganz viele tolle Dinge und über dich selbst sagst du, dass du Schamanen in guten Kontakt mit der geistigen Welt in all ihren Erscheinungsformen bist. Deine Mission lautet die Vermittlung, das Dolmetschen mit Geistern und du hilfst uns dabei, selbst in Kontakt zu kommen mit der geistigen Welt, was ich unfassbar spannend finde. Dabei zeigst du Wege auf, wie man sich dem Ganzen öffnen kann. Und auf der energetischen Ebene wirkt die Tanja in der Seelenrückholung. Ist vielleicht auch ein neues Wort für viele Zuhörerinnen oder Zuhörer. Du extrahierst alte Energien und Besetzungen und löst alte Seelenverträge auf. Neben der schamanischen Ausbildung bietet die Tanja schamanische Reisen an. Man kann Trommeln und oder Rasseln mit ihr bauen und sie verbindet Welten miteinander. Die Tanja ist in der DDR aufgewachsen und ist durch eine Depression tief gefallen und ich sage jetzt bewusst fallen dürfen, um ihren Weg für sich zu finden. Man könnte das auch als Schamanenkrankheit bezeichnen, also als Krankheit, die zur Entwicklung der schamanischen Fähigkeit gebraucht wird. Letztlich geht es nämlich darum, wenn du anderen aus ihrer Hölle helfen möchtest, dann musst du Wege aus der Hölle selbst kennen. Und neben der beruflichen Tätigkeit ist die Tanja sehr gerne in der Natur unterwegs und verbringt sehr gerne Zeit am Meer. Die Tanja ist vor 6 Jahren von Griesstedt nach Schleswig-Holstein gezogen. Und jetzt begrüße ich dich einfach mal ganz herzlich, Tanja, und gebe dir selbst das Wort. Und ich freue mich unfassbar, dass du da bist, Tanja. Habe ich irgendwas vergessen bei deiner Vorstellung oder möchtest du irgendwas noch hinzufügen?
Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe da erstmal nichts weiter hinzuzufügen.
Sehr schön. Ja, ich glaube, auf das ein oder andere Thema können wir jetzt dann noch gehen wir tiefer drauf ein. Aber erstmal eine generelle Frage, Tanja. Wie fühlst du dich heute? Wie geht's dir? Was ist los bei dir momentan?
Also mir geht es heute sehr gut. Generell bin ich im Moment in einer großen Wandlungsphase mal wieder. Das ist ein Dauerzustand so als schamanischer Mensch, eigentlich als spiritueller Mensch, aber egal. Also ja, ich bin in einer großen Wandlungsphase. Für mich geht es jetzt ich habe viele Jahre damit verbracht, hinter mir aufzuräumen sozusagen. Also aus meiner Kindheit, und aber auch aus früheren Inkarnationen und so weiter. Und ich hatte jetzt Ende letzten Jahres das erste Mal das Gefühl, dass ich durch bin mit dem Aufräumen. Mhm. Und dass es jetzt für mich den Step gibt, nicht mehr nach hinten zu gucken, dauernd oder so viel. Ich meine, ich gucke ja trotzdem auch immer nach vorne und sage, wo ich hin will. Aber jetzt geht es wirklich darum, voll in die Schöpferkraft zu gehen und mein Leben so zu gestalten, wie ich es wirklich komplett haben möchte. Also ja.
Schön, schön.
Und ja, und auch Dinge zu lernen, die ich bis jetzt noch nicht für möglich gehalten habe oder wo ich nicht Zeit hatte, mich damit zu befassen, so weil ich halt immer noch aufräumen musste. So.
Hast du ein Beispiel dafür?
Ja, zum Beispiel das Thema, sich wieder zu verjüngen. Das ist etwas, was mich sehr interessiert.
Zu verwas?
Zu verjüngen. Verjüngen. Also den Körper, den Körper, die Prozesse im Körper wirklich kennenzulernen und aber über die spirituelle Ebene und da dann zu gucken, wie geht das, dass man entweder nicht weiter altert oder tatsächlich sich auch wieder verjüngt.
Spannend.
Und mein Gefühl ist, dass das geht.
Spannend. Ich kenne den, du kennst ihn wahrscheinlich auch, den Kurt Tepperwein. Und ich finde, der wirkt ja auch gar nicht so alt, wie er aussieht. Damals war ich so überrascht, als ich dann sein Alter gehört habe. Ich weiß gar nicht, wie alt er genau ist, aber weit über 90, glaube ich schon. Und ich war überrascht, weil der einfach so in sich ruhend und so jung ausschaut. Also so jung geblieben. Ich meine, es gibt den Spruch, man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Aber ja, es ist glaube ich, echt, es gibt irgendeine Zauberformel oder was ich nicht, dass man einfach im Körper in dem Alter bleibt, wie man sich vorstellt.
Ja, das denke ich genau.
Ja, spannend. Ja, wir kennen uns zwar nicht, aber irgendwie fühlt es sich jetzt schon sehr vertraut an, mit dir zu sprechen, ohne dich jetzt vorher tatsächlich echt schon gehört zu haben. Und die Inhalte auf deiner Website sprechen eine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Sprache. Für mich klingt das alles sehr rund und in sich stimmig. Wie hast du dich selbst so breit aufgestellt oder beziehungsweise ja, kam da eins zum anderen oder würdest du dich auch als Wegbegleiterin nennen? Ich habe das ja am Anfang in der Vorstellung schon ein bisschen gesagt, was du in deiner Website so beschreibst. Du darfst jetzt gerne mal auf diese Inhalte so ein bisschen drauf eingehen und ja, erklären, wie du zu deinem Herzensthema gefunden hast.
Wie ich dazu gefunden habe, zum Schamanismus, das haben die Geister gemacht sozusagen. Ja, für mich ist das ein normaler Ausdruck so, ne? Und damit meine ich, also vielleicht sollte ich mal erklären, was ich mit Geistern meine.
Ja, gerne.
Mit Geistern meine ich tatsächlich Wesenheiten, die uns begleiten, aber auch Naturgeister, aber auch Engel, auch die aufgestiegenen Meister, Elfen, die vielleicht auch hier in der Wohnung rumschwirren und irgendwas machen. Ich meine aber auch zum Beispiel, einen Kugelschreiber, mit dem kann man tatsächlich ja auch sprechen, wenn man möchte. Und das sind alles für mich geistige Wesenheiten. Und aber auch da kommt es drauf an, wie ich das sehe, aus welcher Richtung man gerade schaut. Schaue ich aus der inkarnierten Tanja, die begrenzt ist, oder schaue ich aus diesem Gefühl von alles ist eins, dann sind die Geister ja letztendlich auch nur Aspekte von mir selbst. Also dieses alles ist eins ist für mich wirklich ein sehr, sehr präsentes Gefühl. Daraus folgen ganz viele Implikationen fürs Leben. So, genau. Mhm. Also das mal ganz kurz zum Thema Geister.
Wie hast du den Zugang gefunden?
Als Kind bin ich ja atheistisch groß geworden in der DDR. Und ich habe damals auch relativ verächtlich auf Menschen geschaut, die an irgendwas geglaubt haben, an Gott und so weiter. Weil ich dachte, die brauchen irgendwie außerhalb von sich selbst eine Kraft. So. Und eigentlich kann man das doch aus sich selbst holen. Und irgendwann bin ich weicher geworden und habe dann gesagt, ist ja egal, woher sie ihre Kraft nehmen. Hauptsache, sie haben welche. Und dann saß ich irgendwie im Chemieunterricht beim Abitur, den Energieerhaltungssatz gehört. Und in mir gab es dann plötzlich den Gedanken, okay, wenn Energie nicht, nicht zerstört werden kann und auch nicht hergestellt werden kann, sondern immer nur umgewandelt werden kann, muss auch irgendwas mit unserer Lebensenergie passieren, wenn wir sterben. Mhm. Mir war zwar in dem Moment bewusst, dass das keine physikalische, keine anerkannte physikalische Größe ist, aber es gab halt dieses Gefühl in mir, das gesagt hat, so ist es. Und das war so, wo ich angefangen habe, mich zu öffnen für all das. Dann kam der Tod in mein Leben, und zwar ziemlich gewaltig, indem ein Freund von mir gestorben ist und am nächsten Tag gleich mein Stiefvater.
Oh, wow.
Mhm. Und da fing ich dann an, mich mal wirklich auch zu belesen mit dem Leben nach dem Tod und so weiter und so fort. Und so hat sich das dann halt ja, gesteigert. So. Und bis ich dann irgendwann so offen war, und ich habe ja auch mein Leben immer beobachtet, festgestellt, wenn ich drin, ohne dass ich damit irgendwie rausgegangen wäre, eine Entscheidung getroffen habe, hat sich mein Leben verändert. Die Dinge sind anders geworden und es sind Dinge im Außen passiert, die ich wirklich dann auch auf diese Entscheidung bezogen habe. So. Mhm.
Ja.
Ja, und dann irgendwann ging es nicht mehr anders. Da war das ganz offensichtlich und klar, dass da Dinge hinter dem Schleier quasi wirken, dass ich nicht mehr wegschauen konnte.
Das finde ich eben immer mega spannend, weil ich sage immer, es gibt so viele Türen, die sich öffnen können, oder so viele Zugänge. Ich meine, ob das jetzt Yoga ist, ob das jetzt irgendwie Chakren sind, ob das Meditation ist oder auch Gesundheit, auch gesundheitliche Probleme oder Schicksalsschlag. Ganz viele verschiedene Türen können sich eröffnen, um den Zugang irgendwie zu legen. Und dann, wenn man einmal angefangen hat zu graben oder zu hinterfragen, dann kann man nicht mehr aufhören. Wie der Archäologe, der dann immer weiter gräbt und nur den Knochen findet und das. Und dann entdeckt man so viel. Und das ist ja bei den Hellsinnen so, glaube ich, wenn man da mal sieht. Ich glaube, jeder hat sie. Jeder hat irgendeinen Hellsinn zumindest. Oder wenn nicht alle fünf. Und entweder sind sie offen und man kann natürlich die auch offenlegen, ja auch nähern und sich einfach öffnen in der Richtung. Und dann ist da einfach so viel mehr möglich.
Ja, für mich ist es wirklich wie so ein Muskelabbautraining, ne? Diese Wahrnehmung. So, man muss es halt machen. Und also man muss sich da ausrichten, immer wieder. Und dann wird es mehr.
Ja.
So, man braucht halt seine Zeit und auch Vertrauen in die eigene Wahrnehmung.
Ja, das stimmt, genau. Vertrauen ist ganz ein wichtiges Stichwort, ja. Mhm. Nicht nur in die eigene Wahrnehmung, aber auch in sich selbst einfach, also dieses Selbstvertrauen, dass es alles so kommt, wie es kommt. Und einfach, das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. In der Vorstellung, Tanja, haben wir schon ganz früh von dir erfahren. Magst du nur mal kurz darauf eingehen, was genau dich auszeichnet oder warum bist du hier?
Also, warum ich hier bin? Ich möchte gerne diesen Wandel, den wir ja gerade alle erleben, den die Erde erlebt, mitmachen. Und zwar nicht nur mit erfahren, sondern eben auch mit gestalten und dabei mithelfen. So, indem ich halt andere Leute an dem teilhaben lasse, was ich schon erfahren habe, und ihnen dabei helfe, sich selbst zu erinnern. So. Mhm. Mhm. Und wollte ich tatsächlich auch schon als Kind. Ich wollte zaubern lernen. Als ich 6 war, wollte ich Zauberin werden, weil ich unbedingt Frieden für die Welt zaubern wollte und für mich jede Menge Schokolade.
Witzig. Ich habe übrigens hier gerade in meinem Yogi-Tee, fand ich ganz passend, habe ich vorher gerade durchgelesen, wo ich eingeschalten hatte. Einheit heißt, den Weg der Gnade in Harmonie zu beschreiten. Also so viel nur mal zu der Einheit, die wir alle irgendwie sind, alle eins. Und alles jetzt mit Zaubern, finde ich jetzt ganz passend, tatsächlich. Ja, hast du deine Wesenheiten oder deine Geister, wie man es auch immer nennen mag, ja? deine Geister oder deine Wegbegleiter, deine Spirit Guides, die dich begleiten? Hast du da deine Mannschaft? Sprichst du immer wieder zu denen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also ich bin nicht sehr gut darin, in Namen zum Beispiel. Mhm. Ne? Also ich kann nicht sagen, das ist jetzt Geist so und so, der mit mir spricht. Das ist manchmal so, wenn es wirklich klar ist. Also zum Beispiel Mutter Maria kommt öfter mal, wenn ich mit Klienten arbeite oder aber auch zu mir. Und Mutter Erde, also bei solchen Wesenheiten spüre ich das dann und kann das zuordnen. Ansonsten finde ich es aber auch einfach nicht so wichtig, wer das ist. Ich finde es wichtig, dass sie da sind und dass ich eine Antwort kriege, sozusagen. Mhm. Also eine Antwort heißt für mich nicht nur unbedingt jetzt direkt einen Gedanken oder so, sondern eben auch durch Dinge, die passieren. Mhm.
Durch Zeichen oder durch auch Gefühle. Mhm. Genau. Nicht durch die irdische Sprache. Ja.
Ja, genau. Ich würde sagen, dass ich halt wahrnehmen kann, also relativ gut wahrnehmen kann und deswegen halt auch für andere Menschen arbeiten kann.
Ja. Was genau verstehst du unter dem Begriff, den wir in deiner Vorstellung gehört haben, Seelenarbeit? Und was kann man sich darunter vorstellen, auch unter dem Wort, was ich recht spannend finde persönlich, Seelenrückholung? Was verbirgt sich hinter dem Begriff?
Jo, also wir Menschen, wir brauchen ja immer Begriffe für etwas, auch für Dinge, die wir nicht verstehen. Ich zum Beispiel verstehe überhaupt nicht, was die Seele ist.
Einfach das, was weiterlebt, während unser Körper hier stirbt, gibt es die Seele noch. So.
Ja. Ja, aber also wenn man dann von Seelenanteilen spricht und Rückholung von Seelenanteilen, dann glaubt man ja, dass es da irgendwie was gibt, was so abgeschlossen ist. Das ist für mich aber nicht so. Ja, in einem Ding, das unendlich ist, also das Alleine, wie kann ich denn dann sagen, wo meine Seele anfängt und wo deine aufhört? Und so, also das ist...
Ja, oder dann, es gibt unfassbar viele Seelenheimat, Seelenhäuser, gibt so viele Begriffe, jeder spricht irgendwie von was anderes, aber im Endeffekt spricht jeder vom Gleichen.
Genau. Ja, und wir müssen ja auch irgendwelche Worte finden, um uns darüber verständigen zu können. So ist es ja nun mal. Und also ich kann nicht sagen, was die Seele ist. Ich kann aber sagen, dass Seelenanteile zurückzuholen, dass das funktioniert. Und das ist ja das Wichtige.
Ja, wie kann man sich das vorstellen? Machst mich richtig neugierig.
Also Schamanen gehen davon aus, dass Seelenanteile zum Beispiel abgespalten werden, wenn irgendwelche traumatischen Geschichten passieren. Also was weiß ich, man hat einen Unfall oder so. Dann, um den Schmerz, den man dann da vielleicht nicht aushalten kann, also wenn der so groß wird, dass man ihn nicht aushalten kann, dann spaltet sich ein Teil der Seele ab und ja, keine Ahnung, geht irgendwo hin, oder wird ins Unterbewusstsein verschoben oder wie auch immer. Also genau, so eine Art Loch im Seelenkleid, wenn man das mal so nennen möchte. Und da können sich dann auch einfach fremde Energien andocken oder ja, so. Also und Seelenanteile kann man verlieren, nicht nur durch solche traumatisierenden Geschichten, sondern auch einfach, dass man in Beziehung ist und den anderen liebt und dem einfach einen Anteil von sich selbst schenkt, also so Energiepakete. Was, wenn man sich dann zum Beispiel trennt, unter Umständen schwierig ist, weil, oder wenn der andere ganz woanders gerade unterwegs ist, ja, du bist in Deutschland, der andere ist in Mann oder was weiß ich, dann hat man dauernd so Sehnsucht und denkt, man hat Sehnsucht nach dem anderen und gegebenenfalls hat man tatsächlich einfach nur Sehnsucht nach dem eigenen Seelenanteil. Oder man kann eben nach einer Trennung sich nicht wirklich, also man kann den anderen nicht loslassen, weil man eigentlich noch was zurück braucht. Oder jemand stirbt und nimmt den Seelenanteil mit hoch und dann muss das halt irgendwann wieder zurückgetauscht werden. So, ja. Genau. Oder es kann auch sein, dass ein anderer Mensch, der selber ein Loch hat, Seelenanteile klaut. Also auch das ist denkbar, ja. Es ist wirklich alles Mögliche möglich.
Das heißt, wenn wir hier zur Erde kommen, sind wir erstmal komplett vollkommen.
Und dann, nee, nicht unbedingt.
Da kann es auch sein, dass man da schon, dass da die Seele nicht komplett ist. Dass man da schon ein Loch mit dem Loch kommt.
Ah, okay. Sozusagen, genau. Aus einer früheren Inkarnation zum Beispiel, ne? Wenn man da irgendwie. Ja, man kann ja auch eine Entscheidung getroffen haben. Zum Beispiel eine Frau, die im Mittelalter gelebt hat und da gefoltert worden ist oder als Hexe verbrannt worden ist oder Kinder verloren hat. Sagen wir mal, Kinder verloren hat. Ne? Ich meine, war ja damals üblich. Die dann für sich entschieden hatten, ne, ich will keine Kinder mehr. So, und hat einen Seelenanteil von sich weggeschoben und so weiter. Und dann kommt sie jetzt in dieser in diese Inkarnation und wundert sich, warum sie keine Kinder kriegen kann. Mhm. Und das wäre dann so ein Fall, wo ich dann Seelenanteil zurückhole und auch die Entscheidung revidiert wird. Genau. Und dann könnte es wieder gut klappen.
Und wie verbindest du dich da? Also du nimmst Kontakt mit der geistigen Welt auf, aber ich schätze jetzt immer auf so ein bisschen die nächste Frage mit, was bedeutet Schamanismus für dich oder was ist eigentlich Schamanismus? Ich schätze, der Schamanismus ist die Gabe, die dir gegeben wurde, um die Seelenrückholung überhaupt durchzuführen? Kann man sich das so vorstellen? Oder wie kriegt man die Gabe? Wie kommt man überhaupt auf die Gabe? Wie bist du dazu gekommen, dass du weißt, dass du Menschen bei der Seelenrückholung unterstützen kannst?
Also ich bin davon überzeugt, dass das jeder kann. Mhm. Bei mir war das tatsächlich so, dass ich also in meinem Leben damals, als ich ziemlich am Rand des Lebens langgeschraubt bin, so, ne? Also wo ich wirklich kurz davor war zu gehen, so. Und dann aber irgendwann festgestellt habe, nee, Tanja, du willst gar nicht sterben, du willst nur anders leben. Da kam dann die erste Schamanin in mein Leben und hat quasi meine Seele zurückgeholt. Die war schon zum großen Teil irgendwo da, wo es glitzert. Und ich habe das halt gespürt, was da zurückgekommen ist. Und das war so leicht und einfach, was sie da gemacht hat. Und also es ging einfach einfach. Ich mag das, wenn Dinge einfach gehen und kein großes Brimborium drum gemacht werden muss. Genau. Und dann habe ich damals für mich gesagt, das will ich auch können. Und dann habe ich sie 2 Jahre begleitet sozusagen. Und es war nicht so, dass sie mir irgendwie beigebracht hat, dass man das so und so macht, sondern sie hat eher gesagt, ich weiß, dass du das kannst, jetzt hol mal meinen Seelenanteil zurück. So. Und dann bin ich halt losgereist. Und ja, ich glaube, wir wissen eigentlich alle, wie es geht. Nur glauben wir es nicht. Und ja, dann ist es hilfreich, jemanden an der Hand zu haben, der sagt, guck mal, so und so, das ist das, was du sowieso hast. Oder ne, das reicht, wenn du einfach bittest und Vertrauen hast und dann mach mal. Das geht schon.
Ja. Und das macht man dann bei schamanischen Reisen?
Ja, also ich selber reise nicht wirklich. Also ja, es gibt Schamanen, die reisen. Also das ist ja dieses Übliche ist, man reist irgendwie durch so einen Bau und geht erstmal zum Kraftplatz und dann macht man da, reist man in die obere, mittlere oder untere Welt und so weiter. Das mache ich alles nicht. Ich sage einfach, ja, liebe geistige Welt, ihr habt jetzt ja zugehört. Wir hätten gerne Heilung dafür und dann passieren die Dinge und zwar fließen die durch mich. Also ich muss mich nicht wegbewegen, sondern die zu mir. Meine Erklärung, warum das bei mir so funktioniert, ist, dass ich halt sehr in diesem Alles-ist-eins-Ding bin und nicht das Gefühl habe, dass ich irgendwo hinreisen müsste, sondern es ist ja eh alles da. So. Und ich bin nur diejenige, die dann halt das, was der andere irgendwie weggeschoben hat, ihn wieder reinpustet sozusagen.
Was ist für dich Schamanismus?
Ein Begriff erstmal. Also ein Begriff für das, was ohnehin letztlich alle können. Nur, dass da halt irgendwie besondere oder bestimmte Techniken benutzt werden. Also eben dieses Seelenanteile zurückholen, das ist schon sehr spezifisch schamanisch. Wobei eine Freundin von mir, die arbeitet halt nicht direkt schamanisch und da werden auch dauernd Seelenanteile zurückgeholt. Also ich finde es wirklich eigentlich ziemlich egal, wie man es nennt. Ja, das, was halt beim Schamanismus besonders ist, ist diese wirkliche Naturverbundenheit. Also das hat sich ja aus dieser Begegnung mit der Natur heraus entwickelt, wenn ich das richtig, ja, also so wie ich das sehe. Was weiß ich, da haben die damals irgendwelche Pilze gefunden oder so, ne? Und dann ist so. Genau. Ja, und also das ist halt das Besondere für mich. Und für mich, ich mag den Schamanismus auch deswegen, weil er sehr erdverbunden ist, sehr geerdet ist und nicht nur oben irgendwie rumschwirrt in den lichtvollen Sphären, sondern ja, es geht eben auch durchaus ins Dunkel und es geht auch, zumindest bei mir, geht es auch sehr darum, das eigene Dunkel anzunehmen. Mhm. Das ist sehr wichtig.
Würde man dir gar nicht anmerken, ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt so ganz offen sprechen würde, ich sehe überhaupt kein Dunkel bei dir. Aber vielleicht auch nicht mehr. Vielleicht hast du es inzwischen so gut für dich selber erarbeitet oder irgendwie zurückgeholt. Weil ich sehe da nur Licht, wenn ich dich anschaue und mit dir spreche. Das ist echt, ja.
Die Frage ist ja, was bezeichnen wir eigentlich als dunkel? Dunkel ist für mich erstmal etwas, wo man nicht sehen kann. Wir haben Dinge vergessen. Wir haben vergessen, wer wir sind. Und das liegt im Dunkeln. Mhm. Und in dem Dunkel, da haben wir dann, gerade wir Menschen hier auf der Erde, haben ja irgendwann mal beschlossen, offensichtlich, dass wir uns gegenseitig mal ordentlich die Köpfe einhauen wollen und dieses Täter-Opfer-Spiel spielen wollen. Und dafür haben wir Wesenheiten gebeten, sozusagen, den Raum dafür zu halten. Das verbirgt sich alles in diesem Dunkel. Und es gilt, all das wieder anzunehmen und zu sich zu nehmen. Nicht mehr nach außen zu verschieben, sondern zu sagen, nee, ich bin, auch das ist ein Teil von mir. Alles ist eins, also ist das auch ich. Und das ist für mich, gerade für meine Arbeit, ein wesentlicher Aspekt. Weil gerade die spirituelle Welt sich ja gerne so in lichtvollen Sphären aufhält und das Dunkel gar nicht sich anguckt und also oft nicht anguckt. Das halte ich für falsch. Also ich meine, man kann natürlich machen, was man will, so, ne? Wenn man halt oben rumschwirren will und nicht geerdet sein möchte und wie so eine Art Pflaster auf all das draufpacken will, dann kann man das tun. Aber wenn man wirklich Veränderung will, wirklich auch Veränderung für die Welt, ist das wirklich ein wesentlicher Aspekt. Ja. Also so ist das zumindest mir passiert und ich finde das wichtig.
Hast du all deine Seelenanteile bei dir zurückgeholt schon oder ist das ein kontinuierlicher Prozess, der andauernd fortschreitet?
Ja, das ist kontinuierlich. Ja. Wenn du mich fragst, ob ich all meine Seelenanteile zurückhabe, dann gehst du ja auch davon aus, dass die Seele irgendwie so was Abgeschlossenes ist. Das ist es ja, wie gesagt, für mich nicht wirklich. Für mich gibt es irgendwie so eine Art Kern, vielleicht das, was du als Herz bezeichnest. Und dieser Kern möchte irgendwas Bestimmtes erfahren, möchte bestimmte Erfahrungen machen. Das heißt, ich hole mir dann entsprechende Energiepakete dazu oder eben bestimmte Energiepakete weg. So. Und also solches so ein traumatisches Erlebnis zum Beispiel, das passiert einem ja nicht einfach, sondern man hat irgendwann eine Entscheidung getroffen, dass man das machen möchte, damit man dann auch die entsprechenden Erfahrungen hinterher machen kann. Ne, wie zum Beispiel Vergebung lernen oder Hilfe annehmen oder was weiß ich, was man lernen möchte.
Das muss man natürlich ja erstmal wissen, dass man das lernen möchte. Und sonst ist man ja nur im Selbstmitleid. Also,
ja, das stimmt. Ja, ja, aber auch das, ne? Selbst wenn man irgendwie gerade so eine ja, Gewalterfahrung zum Beispiel gemacht hat, ne? dann gehört auch das Selbstmitleid dazu. Also es ist ja auf der menschlichen Ebene, wo ich ja Schmerzen empfinden kann und so weiter, das ist ja auch ein wesentlicher Aspekt. Also das, ich meine, man hat das dann ja erstmal. Man muss es verarbeiten. Und also ich würde zum Beispiel jemanden, der gerade vergewaltigt worden ist, der werde ich mit Sicherheit nicht sagen, hast du dir irgendwann mal selbst ausgesucht. Ja. Da würde ich erstmal wirklich die Wunden heilen und nehmen, wie sie ist und was ihr geben, was sie gerade braucht.
So. Mit Fingerspitzen.
Und wenn sie dann irgendwann in Jahren oder vielleicht auch in mehreren Inkarnationen, ja, kann ja sein, dass es so lange dauert, bereit ist, da genauer hinzuschauen, dann stehe ich dafür auch zur Verfügung. Und das mache ich sehr, sehr gerne, weil dann kann man richtig da zu den Knoten gehen und die wieder auflösen. Das ist schön.
Da müssen die Leute natürlich auch bereit sein, sich zu öffnen. Wie ist da deine Erfahrung? Also das kann ich mir schon vorstellen, dass da viele Hemmungen sind erstmal.
Ja, ja. Also das ist für mich tatsächlich auch so. Der schamanische Weg bedeutet, wenn man den gehen will, bedeutet das wirklich loszulassen und auch wirklich hinzugucken. Das ist nicht ohne. Mhm. So, weil man dann eben auch zum Beispiel wirkliche Schmerzen aushalten muss, die man halt mal irgendwann hatte, die halt noch gespeichert sind und die aber dann ins Fließen kommen und man spürt sie einfach nochmal. Mhm. Oder aber auch, wenn man selber Täter war oder Täterin, und das waren wir alle, diese grausamen Aspekte, die wir haben, auch annehmen zu können und sich selbst damit zu lieben. Mhm. Das, auch das ist eine Herausforderung. Und das anzuerkennen, dass man das getan hat, auch das ist schon eine Herausforderung. Ja, all das, also es ist nicht ohne, aber ich kann nur sagen, es lohnt sich. Also der Weg lohnt sich wirklich, weil man dann irgendwann wirklich frei ist.
Du sprichst auf deiner Website auch von einer schamanischen Ausbildung. Wie setzt sich die zusammen und kann das jeder machen?
Also da bin ich noch nicht richtig klar. Ich hatte bis jetzt immer die Idee, dass ich individuell begleite, weil es mir eigentlich vorrangig darum geht, die Prozesse zu begleiten. Also wenn jemand ohnehin auf diesem schamanischen Weg ist und dann in so komische Prozesse kommt, wo er nicht weiterkommt oder sie, da würde ich dann begleiten. So. Man kann natürlich auch schamanische Techniken unterrichten. Das heißt aber noch lange nicht, dass derjenige, der das dann kann, Schamane ist. Mhm. Also
ja, da die Praxis dann dazu.
Die Prozesse. Ja. Also man muss wirklich ins... also ich kann natürlich Seelenanteile zurückholen, aber ich kann immer nur für andere so weit runtergucken oder reingucken, wie ich in mich geguckt habe. Und wenn ich bei mir die Prozesse nicht durchlebt habe in mir, und dann passiert da nicht viel. Ja, so.
Wie viele schamanische Reisen hast du schon gemacht?
Ja. Weiß ich nicht. Ja. Dauernd.
Ja. Ja, du hast ja auch viele auf deiner Website. Ich habe da auch schon einige angehört und fand sie wirklich sehr, sehr magisch, sehr tiefgreifend. Die nimmst du alle selber auf?
Ja.
Ja. Was ist die Magie dahinter?
Ja, das Selbstdurchlebte, also die Neugierde und die Abenteuerlust. Aber auch die Depression, aus der ich mich herausarbeiten musste. Und all das zusammen hat mich in echte Tiefen gebracht, also in die Tiefen meines Seins. Ich habe mich wirklich so weit runterfallen lassen, dass ich wirklich wie auf so eine Art Grund gestoßen bin, wo ich mich dann abstoßen konnte und dann halt wieder nach oben schwimmen, sozusagen. Und ich habe aber da unten wirklich auch einiges erforscht an Räumen und so. Und das ist halt das, was dann sich niederschlägt in den Reisen.
Ja. Wie lange hat die Zeit da unten gedauert bei dir?
Ein paar Jahre. Es war keine schöne Zeit, also wirklich nicht. War sehr anstrengend und auch recht einsam. Ich habe mich damals sehr, sehr schnell entwickelt, weil ich, weil es mir einfach nicht gut ging. So, und ich Tempo vorgelegt.
Jetzt.
Also ich war echt schnell. Und es gab wenig Menschen, die da mithalten konnten. Und das hieß für mich, dass ich auch sehr, sehr einsam war. Das sollte man tatsächlich auch bedenken, wenn man sich auf den schamanischen Weg begibt oder überhaupt auf den spirituellen Weg. Es ist schön, wenn man das gemeinsam mit anderen machen kann und die mitkommen und man sich gemeinsam in Freude entwickeln kann. Aber wenn man aus so prekären Situationen rausgeht und die Spiritualität dafür nutzt, was ich für sinnvoll halte, dann ja, dann kann es schon passieren, dass man echt auch lange Strecken alleine geht und einsam ist. Mhm. Aber am Ende, wenn man wirklich durchgeht durch seinen eigenen Mist, dann kommen irgendwann Menschen wieder dazu. Und irgendwann wird es auch langsamer. Also bei mir ist es so, ne? Ich bin jetzt, ich mich natürlich immer noch, aber deutlich, deutlich langsamer, weil es nicht mehr notwendig ist, so schnell zu sein. Mhm. Und das kann ich dann eben auch mit anderen Menschen zusammen machen. Und das ist schön.
Interessante Beschreibung. Ich fühle es voll. Gehen die eher gemeinsam die Richtung, den Zugang, hat aber tatsächlich mein Mann eher gefunden als ich. Also das war auch interessant. Er hat mich da eher mitgerissen. Und am Anfang konnte ich genauso, wo du jetzt gerade gesagt hast, dass die Leute dann nicht mehr mitkommen. Das konnte ich genau nachfühlen, weil mein Mann war auch viel, viel schneller unterwegs und ich habe mir gedacht, was labert der? Was redet der da? Ich weiß nicht, wovon er spricht. Ich habe mir gesagt, wenn das alles so stimmt, dann ist das Allergrößte, was ich je erfahren habe. Und ich so, what? Und dann, ja, aber dann hat er mich tatsächlich da auch gecatcht, ja.
Ja. Schön.
Das ist interessant, ja.
So gelungen ist.
Ja, ja, sehr. Wie können wir uns deine Kunden vorstellen, Tanja? Wer ist der Kundschaft? Gibt es bestimmte Typ Mensch, müssen die Depression haben, um zu dir zu finden? Müssen die sagen, du, ich habe meinen Stammbaum letztes Mal gemacht, ich will mehr über meine Ahnen wissen. Wie finden die Leute dich?
Also relativ oft finden sie mich über meine Website eben einfach, also auch relativ oft tatsächlich über den Blogbeitrag zum Thema Seelenanteile. Ja, und das ist wirklich sehr unterschiedlich. Es sind kleine Probleme, es gibt große Probleme, es gibt wirklich also dramatische Kindheiten, die aufgearbeitet werden wollen und das ist total unterschiedlich. Ja. Ich hatte jetzt aber auch manchmal, und das macht so einen Spaß, jüngere Leute, also so Anfang 20, die haben gar nicht mehr dieses viele Drama, also das, was die älteren Menschen halt noch haben, weil wir kommen, es ist ja nicht so lange her, dass wir gerade noch Krieg hatten, ja, und Faschismus und so weiter und was da so an verdrehten Emotionen und Gedanken in den Menschen war, das haben wir jetzt erst in den letzten Inkarnationen, in den letzten Generationen angefangen aufzuarbeiten. Und es gibt offensichtlich jetzt Seelen, die hier inkarnieren können und in Familien reinflumsen sozusagen, wo es einfach wirklich Liebe gibt. Und das ist toll. Ja, da geht es eben nicht mehr darum, aufzuräumen, auch da nicht mehr aufzuräumen, sondern wirklich zu gucken, wohin will ich denn und was will ich hier auf der Erde und wohin geht meine Schöpferkraft. So, und das macht einfach Spaß. Ja.
Kennst du den Film Soul von Disney?
Nein.
Den musst du echt mal anschauen. Der ist ganz, ganz toll. Vor allem spricht da aus einer sehr pragmatischen Stufe das ganze Thema an, was wir jetzt heute hier besprechen. Und wir haben den letzte Woche mit unseren Kindern zusammen angeschaut und er ist recht einfach erklärt. Also die Seelen sind alle so kleine Bälle, die im Universum rumhüpfen und die schauen dann quasi durch so ein Guckloch runter auf die Welt und suchen sich dann quasi aus, wo sie hinwollen und schlüpfen dann in den Körper rein. Richtig, richtig cool erklärt von Walt Disney. Und
ja, ich finde die Disney-Filme wirklich gut in der Regel.
Ja, es ist richtig tiefgreifend, also echt super Film, kann man echt gut empfehlen. Genau.
Ja. Zum Thema Schamanismus kann man da mal Vajana, Paradies hat einen Karten gucken.
Der ist auch super.
Der ist auch sehr schön.
Stimmt. Ja. Ja, genau. Jetzt, wo du das sagst. Genau. Was kann ich mir unter der Ahnenforschung genau vorstellen? Du kennst du dich auf dem Gebiet auf? Nee? Seelenrückholung hört sich für mich immer auch sehr nach Ahnenforschung an. Hat nichts miteinander zu tun?
Nee, es ist schwierig. Also Forschung nicht. Also ich weiß nicht, wer was wie gemacht hat. Und Forschung nicht. Aber es kann passieren, dass in unser eigenes Leben irgendwelche Entscheidungen oder eben auch traumatische Geschehnisse aus der Ahnenlinie reinwirken, also in unser Leben. Ne? Also wenn du dich inkarnierst, dann inkarnierst du dich halt bei bestimmten Eltern und die tragen ja ihr Päckchen, so in der Regel. Und du einfach dadurch, dass du dich da inkarnierst, übernimmst du ja schon im Mutterleib Liebe. Und dann auch in der Kindheit übernimmst du Glaubenssätze, Überzeugungen, was weiß ich, also all das alte Zeug. Und du nimmst das alles, um es weiter zu bearbeiten. Und wenn du an einem Punkt bist, wo du mit den Mitteln, die jetzt hier, im Hier und Jetzt nicht weiterführen, dann lohnt es sich mal, in die Ahnenlinie reinzufühlen. Für mich ist das wie so ein Feld, so ein Ahnenfeld, wo halt alle Ahnen ihr Zeug drin haben und das im Rücken sozusagen wirkt. Und dann kann man da halt entsprechend ja, Energien hinfließen lassen oder Heilung oder was weiß ich, die Geister bitten, da mal zu wirken und so. Und das löst sich dann da hinten. Ich muss wirklich auch nicht wissen, welche Generation und so. Das interessiert mich alles nicht. Ich gehe davon aus, das mache ich sowieso immer so, ich gehe davon aus, dass die Geister schon wissen, wohin das gehört. Ich bin relativ faul, was das anbelangt. Genau, und dann merke ich, dass es sich hier vorne quasi löst. So, und dann,
wie merkst
dann
du das?
Wieder leichter. Ja, das ist so wie ich es immer merke, wenn sich etwas löst, das fühlt sich halt leichter an und frei.
Sind es dann also Schwüre, weil die so Schwüre, so Seelenverträge, die dann das sich auflösen?
Ja, genau.
Jetzt gehen wir nur kurz auf die Trommel und Rassel ein, die du auch auf deiner Website beschreibst. Wie kann ich mir das vorstellen? Könnte ich jetzt zu dir kommen und eine Trommel bauen? Oder ich kenne so, wir haben zu den Rauhnächten tatsächlich so einen Rauhnachts-Workshop gemacht. Und da waren eben so Trommelreisen, die Leiterin angeboten, beziehungsweise mit uns gemacht hat, oder die Reisen begleitet hat mit so Trommelreisen. Die Meditationen begleitet habe mit Trommelreisen. Wie konnte ich mir das vorstellen, meine eigene Trommel zu bauen?
Ja, das ist ein längerer Prozess. Also ich biete das als Workshop an. So. Und in der Vorbereitung geht es darum, weil mir ist es wichtig, tatsächlich auch den Rahmen selber zu bauen und nicht so einen fertigen zu kaufen. Weil man dann auch den Baum aussucht, einwirken soll, also was weiß ich, die Baumart halt, ne? Die Linde oder Eiche oder so, und ich mag das auch gerne, wenn das wirklich heimische Gehölze sind, denn wir sind ja hier inkarniert, wo es halt diese Bäume gibt, so. Und ja, da kann man halt wirklich selber entscheiden und auch entscheiden, wie viele Seiten, weil ich kann das nicht so rund machen, ich habe da einfach nicht die Mittel. Aber ich kann das halt so eckig machen, ne? so einen eckigen Rahmen. Dann hat er eben, was weiß, Seiten oder eben 13 Seiten, wie auch immer man das möchte. Und da kann man sich dann auch aussuchen, welche Zahl entspricht einem. Und dann eben auch noch die Rohhaut. Also ja, es müssen dafür Tiere gestorben sein, das ist so. Das ist beim Schamanismus aber auch echt nichts Schlimmes. Also es geben Tiere auch gerne ihre Geschenke und wirken gerne mit. Da kann man zum Beispiel Ziegenhaut nehmen oder Schaf. Na, Schaf habe ich jetzt nicht genommen, aber Kuh oder Pferd oder Wildschwein. Die haben alle sehr unterschiedliche Energien, aber auch entsprechend unterschiedliche Klänge, weil die ja unterschiedlich dick sind. Und also das muss man dann auch gut abwägen. Ist einem die Energie wichtiger als der Klang zum Beispiel? Und na also bald. Ja, und dann ist es halt ein 3-Tages-Workshop, weil wir auch noch den Schlegel filzen zum Schluss.
Wow.
Genau, da bauen wir als erstes halt den Rahmen. Das ist, da muss man ein bisschen rechnen auch. Also Mathe ist, ich ärgere die Leute auch immer ganz gerne damit. Und dann sägen wir das zu, also so mit so einer richtigen Maschine. Also man darf keine Angst vor Maschinen haben und vor Werkzeug eben. Und ja, und dann wird das so Schritt für Schritt ins Leben geholt, die Trommel. Und es ist wirklich ein komplett anderes Gefühl, als wenn man die gekauft.
Wie oft nutzt du so eine Trommel?
Ja, eigentlich, naja, wenn ich für Klienten arbeite, immer. So. Und ich mache ja mit einer Freundin zusammen auch so Seminare zum Jahreskreisfest, also immer die Jahreskreisfeste. Und da trommel ich auch relativ oft. Ja. Mhm.
Du hast vorher von heimischen Hölzern gesprochen. Das ist wichtig, weil wir ja hier auch inkarniert sind. Was bedeutet denn für dich Heimat? Du warst ja schon in Griechenland, jetzt bist du wieder in Schleswig-Holstein.
Ja, 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 ja. Also Heimat ist für mich eigentlich innen, da drin. Wie gesagt, ich habe das dadurch, dass ich mich so relativ zügig entwickeln musste, habe ich nicht so viel Verbindung mit Menschen gehabt. So, ich habe keine Familie zum Beispiel. Und also nicht eine jetzige Familie. Aber ich habe auch eine Idee davon, wie sich das anfühlt und anfühlen kann, wenn so eine Verbindung da stattfindet. Und das ist Heimat. Also eigentlich Liebe. Liebe ist die Heimat. So. Und das kann man an ganz unterschiedlichen Orten finden. Also in Bayern zum Beispiel, ich liebe Bayern, also die Natur auch. Und ich war mal in Duisburg und bin dann zurückgefahren mit meinem Auto und bin dann über die bayerische Grenze gefahren irgendwann. Und mir liefen da tatsächlich die Tränchen runter, weil ich gespürt habe, wie sehr die Bayern ihr Land lieben. Und diese Liebe zur Natur, zur Landschaft und so, das hat für mich auch was mit Heimat zu tun. Das habe ich tatsächlich bis jetzt nur so in Bayern erlebt. Das woanders habe ich das noch nicht so wahrgenommen.
In Amerika ist auch so, die sind patriotisch.
Ja, wobei da ja dann auch noch andere Facetten eine Rolle spielen, gegebenenfalls.
Ja, ja, ja. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, hätte ich noch so eine allgemeine Frage. Du hast vorher beim Einstieg auch von dem Wandel gesprochen, in dem wir uns momentan befinden. Was ändert sich deiner Meinung nach in der aktuellen Zeit und wie gehst du damit um?
In der aktuellen Zeit, also für mich ist das ein längerer Prozess. Also der hat schon vor etlichen Jahrzehnten, vielleicht auch vor Jahrhunderten, das weiß ich nicht, angefangen. Wir haben irgendwann mal ja entschieden, in dieses Vergessen reinzugehen, ne? Also dieses und das Täter-Opfer-Spiel zu spielen. So. Und das haben wir jetzt ausgiebig getan. Und meine Geister haben mir irgendwann mal gesagt, wir haben in diesem Feld alles erforscht und erschaffen, was es zu erforschen und zu erschaffen gibt. Das ist fertig. Wir können einfach da jetzt rausgehen. Wir müssen aber dieses Spielfeld, was wir da hinterlassen, also ich stelle dir einfach vor, so Kinder, ne, die das ganze Spielzeug rausgeholt haben und durch die Gegend geworfen haben, wenn sie jetzt ein neues spielen wollen, sozusagen, was Neues erschaffen wollen, dann müssen sie erstmal aufräumen. Also wir müssen die Bauplätzchen einräumen, sozusagen. Und das ist das, was passiert. Es gibt ganz viele Menschen, die sich erinnern, die anfangen, die sich öffnen für die spirituelle Welt. Und aus meiner Sicht eben darum, genau diese Seelenanteile zurückzuholen, also all das, was wir weggetan haben, um eben ins Dunkel sozusagen reingehen zu können. Ja, ich habe da so eine Geschichte auch auf meiner Website von so einem Luftballon, der schwimmt so aufgeblasen auf dem Wasser, auf dem Meer und möchte aber total gerne mal darunter und gucken, wie es da unten ist, zu den Fischen und so und in diese Meereswelt und muss natürlich dann halt Luft ablassen. Ja? Und das ist für mich so eine Art, wie Seelenanteile halt abspalten, so damit wir darunter können. Und unsere Abenteuer, wie auch immer die ausgesehen haben, erleben konnten. So. Genau, und jetzt gilt es halt wieder, sich zusammenzusetzen, sich zu erinnern und all das und auch die Energien, die wir auseinandergezogen haben, wie zum Beispiel richtig und oder gut und böse, ja, das sind ja, ist eine Energie mit zwei Enden und das wieder zusammenzubringen und beides in sich reinzunehmen und zu sagen, nein, also das ist nicht, ich muss nicht wählen dazwischen, sondern ich bin eh beides. Und das dann frei fließen zu lassen was heißt wählen? Wählen schon, aber nicht verurteilen. Mhm. So, das meine ich. Mhm. Das ist auch noch, das fällt mir gerade ein, ich habe einmal einen Podcast von dir gehört, da ging es irgendwie doll um das Wort bewerten. Für mich ist das ein bisschen anders. Ich finde bewerten tatsächlich durchaus sinnvoll. Ja, ich sehe Dinge und bewerte, ob ich das gut finde oder nicht und ob ich das in meinem Leben haben möchte oder nicht. Mhm. Also das hilft mir zu entscheiden, was ich möchte. Mhm. Und auch mich klar zu definieren und zu sagen, das möchte ich einfach nicht sein. Mhm. Und es ist was anderes als zum Beispiel zu verurteilen.
Ich wollte gerade sagen, genau, es kommt immer darauf, ob du Dinge bewertest, vor allem ob es um dich selbst halt geht oder ob es um andere geht. Andere bewerten, das war ja auch...
Ja, aber auch da nehme ich mir das Recht raus zu sagen, nee, den Menschen möchte ich in meinem Leben nicht haben.
So. Mhm, ja, ja, ja. So. Klar.
Und Grenzen zu setzen, ja, zum Beispiel.
Ist sogar wichtig.
Weil der Dinge tut, die mir nicht gefallen. Mhm. So, und das ist für mich, aus meiner Sicht ist das eine Bewertung von mir, zu diesem Tun zumindest. Mhm. Ja, das heißt aber nicht, dass ich diesen Menschen verurteile für sein Tun. Also zumindest versuche ich das immer weniger zu machen. Das gelingt mir relativ gut, aber eben auch noch nicht komplett. Ja, so. Und das ist für mich ein wichtiger Unterschied, denn so ein Urteil macht das so hart.
Was hast du vorher unter dem Täter-Opfer-Modus gemeint, wo du gesagt hast, wir haben jetzt lang genug das Täter-Opfer-Spiel gespielt?
Naja, also ich meine, wenn man sich mal die Welt anguckt, so ne, mit Krieg und Frieden und Ausbeutung und Unterdrückung von Frauen, Sklaven, was weiß ich, was es da alles gibt. Das ist ja, da gibt's immer einen Täter und immer ein Opfer. Und das haben wir wirklich ausgiebig miteinander gemacht und getrieben. Und ja, da gibt es einfach nichts mehr Neues sozusagen, ja, okay, zu entdecken oder zu erschaffen. Quasi. Mhm. Genau. Mhm.
Und wie erhöhen wir unsere Schwingung zu so einer besseren Gemeinschaft oder zu dem Wandel, dass wir den gut vollziehen können, aus deiner Sicht?
Mhm. Selbstliebe. Mhm.
Ist ja auch ein bisschen ein Trendbegriff in der Gesellschaft. Magst du da ein bisschen für dich drauf eingehen, wie du denn definierst, Selbstliebe, sich selbst zu lieben? Schätzen und so anzunehmen, wie man ist?
Also zusammen mit der Aussage, dass alles eins ist, ist die bedingungslose Selbstliebe quasi schon eine Art Pflicht. Ja, wenn man bedingungslos lieben möchte, muss man als erstes sich selbst bedingungslos lieben. Meine Beobachtung ist, dass viele Menschen mit der bedingungslosen Liebe anfangen wollen und sich selbst dabei aber rauslassen. Ja. Und das führt aber relativ zügig dazu, dass sie dann leer sind und nichts mehr zu geben haben. Mhm. Und das wird dann irgendwann ein Deal und das ist alles nicht das, was sie eigentlich sich wünschen. Genau. Und ich habe gerade in Bayern habe ich Kontakt gekriegt zu Mutter Maria. Die habe ich früher immer sehr abgelehnt, weil ich dachte, oh, schon wieder so eine Mutter, die sich irgendwie aufopfert. Und eigentlich nicht, fand ich doof. Naja, und in Bayern, da wo ich unterwegs war, da kommt man an Mutter Maria quasi nicht vorbei, weil die da einfach an jeder Ecke gefeiert wird und ihre Energie sehr präsent ist. So, und da habe ich dann wahrgenommen, dass ich eine echt falsche Vorstellung von ihr hatte. Ja, sie opfert sich nicht. Also das hat mit Opfern nichts zu tun. Also das, was ich so ja gespürt habe, sondern sie ist so gefüllt mit Liebe, erstmal für sich selbst, dass sie so voll ist, dass sie überfließt. Sie hat einfach so viel davon, dass sie überfließt. Das reicht für alle anderen auch.
Schön. Schönes Beispiel, ja.
Ganz was anderes. Und genau, das ist eigentlich das, worum es aus meiner Sicht geht. Mhm. Ja, dass man wirklich sich selbst so sehr liebt. Und auch mit all den Facetten, die wir sonst so ablehnen und die wir nicht mögen, mit Hass, mit Wut, mit Aggression, mit Grausamkeit, mit ach, was weiß ich, Manipulation und all dem. Oder auch das, was man gar nicht mehr leben möchte. Ne? Also ich möchte all das nicht leben. So, ich wähle was anderes. Aber es war wichtig, das trotzdem anzunehmen und zu lieben.
Ja.
Damit es frei fließen kann, damit es nicht weiter, also damit ich da nicht weiter auch eine Energie reingebe, dadurch, dass ich es ablehne.
Mhm. Und dass der Energiefluss so auch nicht gestockt wird.
Genau, das ist das eine. Und auch, wenn man das so ablehnt, dann, ich habe das schon erlebt, dass dann so Anteile wirklich wie selbstständig werden. Ja, und dann treiben die da irgendwie ein Unwesen im eigenen Leben und man wundert sich dauernd, warum einem komische Dinge passieren. Genau, und wenn man die aber wieder in sich reinnimmt, dann muss man die zum Beispiel auch nicht mehr auf Aggressionen zum Beispiel, nicht mehr auf Armeen projizieren. Ja, dann muss es keinen Krieg mehr geben. Mhm. Ja, also reinnehmen, mhm, in sich selbst und alles einatmen und ja, annehmen und lieben. Und dann, erstens gibt es einem eine Kraft.
Ja.
Die ganze Energie, die da vorher zum Beispiel in den Widerstand gegangen ist, ne, die ist frei. Die kannst du für was anderes benutzen. Und auch die Kräfte, die vielleicht negativ bezeichnet werden, wie Wut oder Hass oder was weiß ich, die haben ja auch ihre Perlen. Da gibt es immer irgendwelche Geschenke drin. Und das gilt es, sich anzugucken. Das ist für mich ein wesentlicher Aspekt der Selbstliebe. Aber natürlich auch, das zum Beispiel zu lernen, sich lieben zu lassen. Also das eine ist, sich selbst zu lieben.
Ja.
Und das andere ist aber auch zu empfangen von anderen und das zu lassen. Auch damit haben viele Menschen Schwierigkeiten. Und ja, aber wie will man denn die Liebe des großen Geistes sozusagen empfangen können, wenn man das nicht über Menschen zu sich fließen lassen kann? Ja.
Schön ausgedrückt.
Ja.
Schön ausgedrückt, ja.
Und Selbstliebe ist für mich deswegen auch der Weg des Friedens.
Ja, schön beschrieben, ja. Wie gesagt, also ich finde, das ist oft in der Gesellschaft einfach ein bisschen ausgelutscht, aber so hast du es echt schön auf den Punkt gebracht, ja. Was ist dein größter Wunsch jetzt im Hier und Jetzt und was möchtest du abschließend den Zuhörern und Zuhörerinnen noch mitgeben? Hast du eine Message, die du noch loswerden möchtest?
Ich glaube, ich habe schon ganz viele Messages.
Schon zum Schluss.
Was ich mir wünsche, ist, dass es möglichst viele Menschen gibt, die den Mut haben, sich selbst wirklich bis in die Tiefe kennenzulernen überhaupt. Wirklich hinzugucken und keine Angst zu haben vor sich selbst, auch vor der eigenen Macht. Ja, also auch gerade wenn wir all das, was wir vielleicht in früheren Inkarnationen so getrieben haben, ne? Also mit Machtmissbrauch und so weiter, wenn wir das alles einfach akzeptieren und sagen, okay, ja, habe ich gemacht und ich liebe mich, dann kann diese Macht wieder zu uns fließen. Dann können wir die auch wieder leben und annehmen. Und wir sind echt machtvolle Wesen. Wir sind der große Geist. Und zaubern die ganze Zeit. Die Frage ist, was wir zaubern. Und diese Macht halt wirklich bewusst zu nutzen, bedeutet aber auch eben diese Macht anzunehmen und ja, und eben keine Angst davor zu haben. Und das wünsche ich mir, dass Menschen wirklich anfangen, sich selbst kennenzulernen, sich selbst zu lieben, bis in die Tiefe und wir dann gemeinsam ja, kreativ werden und gucken, was wir als nächstes erschaffen wollen.
Schön gesagt, ja. Für mich, glaube ich, ist auch ein großer Punkt, dass die Leute erstmal ehrlich zu sich selbst sind. Ich glaube, da hapert es auch an vielen Stellen, dass sie einfach gar nicht hinschauen wollen, weil sie oft das Leben von jemand anders leben, anstatt ihr eigenes, und das aber gar nicht wissen.
Auch das, ja. Ja. Genau. Aber auch das ist ja letztendlich ein Aspekt, also Mut, ne? Es ja, braucht Mut dafür.
Ja.
Und
yes.
Wobei ich finde immer, wenn man den dann aufgebracht hat, ist das alles gar nicht so schlimm. Genau. Also das ist meistens gar nicht schlimm.
Ja, und erst mit der Angst da bewusst zu werden. Ganz viele wissen gar nicht, dass sie Angst haben oder dass sie das sich da ja, selber einfach im Weg stehen. Und ja. Man muss halt oft durchgehen erstmal, damit man dann was ändern kann. Und die Komfortzone ist halt oft so bequem.
Ja, das ist, glaube ich, wirklich eine Herausforderung, ne? Weil es ist halt bequem, aber irgendwann wird es unbequem. Das Leben macht es schon. Also.
Ja, du sagst es, ja. Schön, Tanja, vielen Dank, dass du da warst. Das war so schön, sich mit dir auszutauschen und dich kennenzulernen und deine Ansichten zu hören. Und ja, war sehr inspirierend.
Das freut mich. Dankeschön. Ich habe mich sehr gefreut, bei dir zu sein.
Schön, das freut mich. Danke.